das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Am Ende hatte der Zug dann doch eine Bremse und nicht nur das, er ist sogar entgleist. Mit dem Ergebnis, dass der Deutsche Fußballbund und Bundestrainer Julian Nagelsmann nun völlig losgelöste Wege gehen. Direkt nach der Niederlage gegen Paraguay im WM-16-Finale hatte Nagelsmann noch angedeutet, weitermachen zu wollen. Aber an Tagen wie diesen, nach dem enttäuschenden WM-Aus, da wünscht man sich offensichtlich keine Unendlichkeit, sondern ein klares Ende. Gestern noch eine dreistündige Aussprache und Analyse des Debakels zwischen Verband und Trainer, heute dann der Rücktritt. Flankiert mit dem Hinweis vom DFB, schon in Verhandlungen mit Jürgen Klopp als neuem Taktgeber zu stehen. Einzelheiten von Bernd Schmelzer.
Es ist Bewegung reingekommen beim DFB. Und zwar nur 4 Tage nach dem WM-Aus. Ein knallharter Personalumbruch. Das Ende einer Fehleinschätzung. Denn die Hoffnungen waren groß, vor nicht einmal 3 Jahren. So endet nach 1015 Tagen eine Ära, von der sich im September 2023 viele vieles versprochen hatten. Aufbruchstimmung mal wieder, nun durch einen jungen Trainer. Julian Nagelsmann ist damals erst 36 und er hat so viel vor.
Ich bin froh, dass ich jetzt die Chance dazu habe, die Fehler, die ich gemacht habe bei Bayern, nicht nochmal zu machen, sondern eben mich verbessert zu zeigen.
Und der Neue steht zunächst für gute Laune, modische Kleidung auf Holzfällerart.
Mir hat's auch gefallen, danke.
Begeisternden Offensivfußball, viel Schwung und Energie. Interessant sind bereits da die diversen taktischen Varianten. Bei der Heim-EM plant er den großen Wurf.
Sommermärchen 2.0, das ist die Idealvorstellung, dass möglichst alle, wenn sie irgendwo beim Essen sitzen, trotzdem das Handy laufen lassen, wenn Länderspiele sind.
Tatsächlich geht ein Ruck durchs Fußballland und nach dem Aus im Viertelfinale gegen Spanien zeigt Nagelsmann sogar Gefühle und Stärke.
Das tut weh und auch, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh.
In der Folge treten aber altbekannte Kommunikationsprobleme wieder auf. Mal geht es um Dennis Undav.
Damit ist, glaube ich, alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
Dann ist es die Rückholaktion von Manuel Neuer.
Generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation, das ist so.
Als es bei der WM nicht läuft, wird er ziemlich einsilbig.
If you win, everything is perfect. If you lose, everything is shit.
Nach dem Aus ist es für ihn aber noch nicht vorbei.
Ich bin jetzt keiner, der sich hier sitzt und sagt, ich trete jetzt zurück, nur weil wir ausgeschieden sind. Sondern wenn der DFB möchte, dass ich weitermache, dann mache ich auch weiter. Und wenn er das nicht möchte, dann darf er mir das sagen.
Was er wohl getan hat, gestern und heute. Die Zukunft ist damit geklärt. Mit dem Wunschnachfolger wurde und wird bereits gesprochen. Jürgen Klopp hat Interesse signalisiert. Der DFB braucht ihn dringend. Eine Konstellation, die recht kostspielig werden könnte. Aber es muss ja weitergehen mit dem Fußball in Deutschland.
So ist es. Und die Amtszeit von Julian Nagelsmann, die ist jetzt also Geschichte. Aber ist Jürgen Klopp jetzt der Richtige für den Job als Bundestrainer? Dazu ein Pro und Contra von Franziska Roth vom Südwestrundfunk und Julia Büchler vom Bayerischen Rundfunk.
Klopp ist top. Meiner Meinung nach ist Jürgen Klopp genau der richtige Mann für diesen komplizierten Job als Bundestrainer. Klopp steht für gute Laune. Er gilt als Meister der Kommunikation und auch als Meister der Motivation. Er ist ein Sympathieträger. Klopp besitzt die Gabe, eine Mannschaft emotional komplett aufzuladen. Und genau so einen braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt. Es geht ja nicht darum, den 1000. taktischen Spielzug ganz genau einzustudieren. Es geht darum, aus Führungsspielern und Nachwuchstalenten ein Team zu formen. Überall, wo Jürgen Klopp Trainer war, ob in Mainz, in Dortmund oder Liverpool, hat er das geschafft. Er hat Spieler besser gemacht, einzeln und als Mannschaft. Er strahlt Sicherheit und Vertrauen aus. Kloppo ist der Wunschtrainer vieler deutscher Fußballfans und auch meiner. Ich glaube, wenn einer Fußball-Deutschland aus diesem Tief wieder rausholen kann, dann er. Jürgen Klopp, Spitzname The Normal One. Ein Kumpeltyp mit großer Fußballkompetenz.
Jürgen Klopp als Bundestrainer. Bei diesem Plan schlagen die Herzen vieler Fans höher. Mein Herz erreicht er nicht.
Klar, Klopp hat im Vereinsfußball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Bundesliga, Premier League, Champions League. Für die Nagelsmann-Nachfolge ist er der naheliegendste Gedanke. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Spieler nach den flapsigen Hau-drauf-Expertensprüchen von Klopp keine Jubelsprünge machen. Nun soll ausgerechnet der sie motivieren, der mit kalkulierten Seitenhieben gegen Nagelsmann und die Mannschaft Stimmung gemacht hat? Der sich bis an die Grenze der Respektlosigkeit als Schattentrainer inszeniert hat? Seine Haltung in Sachen Fußball alle Trottel außer mir. The Normal One, der Normalo, so hat er sich genannt, das ist Klopp für mich längst nicht mehr. Stattdessen hat er sich in den vergangenen Jahren vor allem als Werbegesicht gezeigt, gefühlt für alles und jeden. Aber wofür steht er eigentlich? Wie will er für Identifikation sorgen in einer Nationalmannschaft, die im Moment selbst nicht weiß, wofür sie steht? Nein, der DFB muss mehr ändern, als den Schattentrainer zum Trainer zu machen. Ein großer Name, der naheliegendste Gedanke, wird die Probleme des deutschen Fußballs nicht heilen.
Die Meinungen von Franziska Roth und Julia Büchler. Zur politischen Routine einer Partei gehören regelmäßige Parteitage. Man wählt den Vorstand neu, man debattiert Positionen, man holt sich Schwung für die anstehenden Wahlen. Im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Doch dass der morgen in Erfurt beginnende Parteitag der AfD ein reiner Routinetermin werden wird, das ist wohl nicht zu erwarten, wie man sieht. Zwar ist es einerseits eine Art Heimspiel für die AfD, die bei der letzten Bundestagswahl in Thüringen mit ihrem dortigen Landesverbandschef Björn Höcke fast 40% holte. Doch andererseits werden Zehntausende Demonstranten erwartet, die ein Zeichen setzen wollen gegen die Partei, die auf Bundesebene vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Unser Reporter Sven Knobloch war mittendrin in Erfurt und berichtet über Widerstände in Thüringens Hauptstadt.
Hallo, hier sind Michel und Lola von Widersetzen. Wir führen gerade Nachbarschaftsgespräche über den AfD-Bundesparteitag und wollten fragen, ob Sie uns kurz reinlassen würden.
Nee, keine Zeit.
Haustürwerbung für die Antifa. Seit Wochen mobilisiert das linke Bündnis Widersetzen in Erfurt zum Protest gegen den AfD-Parteitag. An rund 20.000 Haustüren haben sie geklingelt, sagen sie. Die AfD halten sie für eine Gefahr für die Demokratie. An diesem Tag sind Lola Mehring und Michel Schlichtenberger im Erfurter Norden unterwegs.
Wir gehen so an die Haustüren, weil wir es doof finden, dass die AfD sich hier in Erfurt trifft.
Werdet ihr am Samstag hier in Erfurt sein?
Ja. Und wahrscheinlich zum Weinsee oder ins Schwimmbad. Spaß mit meiner Familie haben.
Ein Haus weiter gibt es mehr Interesse an den Demos.
Ich bin um 9.45 Uhr am Hauptbahnhof und ich schließe mich bei den Naturfreunden mit an. Und ich werde ausnahmsweise mal wieder ein Schild machen. Je älter ich werde, desto mehr muss ich auf Demos gehen und auch Schilder machen.
Doch es gibt in Erfurt auch viele, die die AfD unterstützen. Fast 27% der Stimmen bekamen die Partei hier bei der letzten Bundestagswahl.
Doch, die haben wir auf jeden Fall auch getroffen. Viele blocken dann aber schon ab und sind gar nicht bereit, in das Gespräch zu gehen. Wenn es trotzdem dazu kommt, dann nehmen wir das Gespräch auch gerne an und wissen aber auch, dass wir jetzt nicht Leute innerhalb von einer halben Stunde vom AfD wieder zum Blockadegänger bekommen.
Auf die Stadt kommt ein Wochenende im Ausnahmezustand zu. Es sind die ersten Ferientage in Thüringen. Roland Kaiser und Clouseau spielen Konzerte vor tausenden Besuchern auf dem Domplatz. Parallel soll hier auf dem Erfurter Messegelände der AfD-Parteitag stattfinden. Hinter NATO-Draht, Gittern und tausenden Polizisten. Bis zu 50.000 Gegendemonstranten werden erwartet.
Es ist ein katastrophales Bild auf Deutschland und den Zustand unserer Demokratie, dass die mit Abstand größte Partei in den Umfragen so darum kämpfen muss, überhaupt einen Bundesparteitag abhalten zu können.
Schon seit Wochen bereitet ein Verwaltungsstab der Stadt das Wochenende vor. An diesem Tag, Mitte Juni, ist Oberbürgermeister Andreas Horn zur Sitzung gekommen. Das Team braucht dringend zusätzliches Personal.
Das betrifft Versammlungsbehörde wahrscheinlich?
Ja.
Okay.
So viel wie möglich ist, weil es ganz viele Versammlungen in dem Bereich geben wird, im Bereich der Stadt Erfurt, die wir alle betreuen wollen und auch müssen, sodass die ganzen Auflagen eingehalten sind.
Die Stadt fordert nach und nach Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet an. Auch die Verkehrslage ist ein Thema. Man will auf jedes Szenario vorbereitet sein.
Man kann nach wie vor die Autobahn nutzen, aber man kommt eben nicht mehr in die Stadt rein.
Aber ich gehe davon aus, dass wir den ÖPNV da, wo es möglich ist, am Laufen halten. Das ist ja unser Anspruch, auch Daseinsvorsorge und öffentliches Leben so weit wie möglich am Laufen halten.
Es ist im Raum zu spüren. Für die Verwaltung einer Stadt mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern ist es eine riesige Herausforderung.
Ich glaube, die Dimension der Verschiedenartigkeit an Versammlungen, Veranstaltungen und die Dimension der Anzahl von Menschen, die ist schon einmalig.
Lola Mehring und Michel Schlichtenberger von Widersetzen sind inzwischen bei einem Infostand im Zentrum angekommen. Ihr Bündnis ruft neben Demonstrationen auch dazu auf, Straßen und Autobahnen zu blockieren, um die Delegierten gar nicht erst zum Parteitag zu lassen. Das kommt bei einigen nicht gut an.
Weil es halt Menschen nicht von ihrer Meinung abbringt. Oder weil es die Menschen nicht, weil das nicht das ist, was du jetzt machst, mit jemandem ins Gespräch zu gehen, sondern du willst sie behindern.
Wir denken, die AfD ist eine faschistische Partei, gerade hier auch mit einem faschistischen Höckeflügel. Man muss etwas dagegen tun. Und in der Geschichte gab es immer zivilen Ungehorsam und ziviler Ungehorsam hat am Ende auch zu etwas geführt.
Die Polizei befürchtet allerdings, dass der Protest noch weitergeht, dass unter den Demonstranten auch gewaltbereite Linksextremisten sein werden. Auch einigen Erfurtern geht es so.
Ich finde es auch gut, dass ihr so organisiert seid.
Ja.
Allerdings hoffe ich, dass es nicht zu dolle eskaliert.
Das ist auch überhaupt nicht unser Ziel.
Das hoffe ich.
Unser Demokonsens ist friedlich, von uns geht keine Eskalation aus und wir werden uns der AfD widersetzen.
Erfurt vor dem 1. Juli-Wochenende. Die Anspannung wächst.
Ja, und aus Erfurt berichtet für uns Dan Hirschfeld. Dan, wie stellt sich jetzt am Vorabend des Parteitags die Lage dar?
Ja, vor allem ist sehr viel Polizei in Erfurt unterwegs, besonders hier am Messegelände hinter mir. Das Messegelände ist weiträumig abgesperrt. Es gibt Demonstrationsverbotszonen. Und das Problem ist, dass viele Demonstranten oder Initiativen, die Demonstrationen organisieren, gesagt haben, sie werden sich nicht an diese Verbote halten. Es gibt ein Bündnis Widersetzen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den AfD-Parteitag zu verhindern, indem sämtliche Zufahrten blockiert werden, damit die Delegierten nicht zum Parteitag kommen. Die Polizei muss das auflösen. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial, insbesondere weil von den 50.000 Demonstranten, die erwartet werden, ungefähr 2.500 als gewaltbereit eingeschätzt werden. Insofern kann das morgen ein heißer Tag in Erfurt werden.
Und was ist auf dem Parteitag der AfD selbst zu erwarten?
Naja, der Bundesparteitag der AfD wählt natürlich den Vorstand neu und damit auch die Parteiführung. Es gibt keine Zweifel, dass Alice Weidel und Chrupalla, das Duo, wiedergewählt werden. Es gibt keine Gegenkandidaten. Die AfD möchte vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ein Zeichen senden. Wir sind einig. Es gibt keine Kämpfe innerhalb der Partei, wie man das ja von einigen der vergangenen Bundesparteitage der AfD kennt. Man will also zeigen, wir sind regierungstauglich. Denn in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt ist die AfD nach den Umfragen stärkste Kraft und man möchte, das ist das Ziel der AfD, dort sogar jeweils den Ministerpräsidenten stellen. Und da ist dieses Signal aus Erfurt, wir sind einig, es gibt keine großen Meinungsverschiedenheiten, es gibt keinen Streit innerhalb der Partei, das, was die AfD transportieren möchte.
Dan Hirschfeld für uns in Erfurt, vielen Dank für die Informationen. Handlungsfähigkeit. Wir können Entscheidungen treffen, auch wenn sie unbequem sind. Das war wohl das Signal, das vom Koalitionsgipfel diese Woche ausgehen sollte. Und tatsächlich hat sich die Bundesregierung ja auf 34 Punkte geeinigt, die das Land voranbringen sollen. Doch plötzlich droht der Koalition die Freude über die Einigung überschattet zu werden von vor allem der Entrüstung über einen dieser Punkte, dass künftig vom ersten Krankheitstag an ein ärztliches Attest verpflichtend sein soll. Philipp Kunschner und Regina Schwab über die Attestdebatte.
Heute Morgen in München.
So, Sie sind die Nächste, bitte.
Ein Satz, der in der Praxis von Michael Weyer 60 bis 80 Mal fällt, jeden Tag. So viele Patienten sind es, die durchschnittlich hierher kommen.
So grundsätzlich irgendwelche relevanten Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, irgendwas Chronisches.
Im Behandlungsraum Untersuchung einer Patientin. Draußen am Empfang klingelt das Telefon. Vielleicht der nächste Praxispatient.
Wenn es etwas ernst ist, dann auf jeden Fall. Wenn es jetzt nur eine Erkältung oder sowas ist, dann reicht auch einfach nur mal ganz kurz Gespräch per Rückruf von unseren Ärzten.
Doch damit soll bald Schluss sein. Die Pläne der Koalition, Krankschreibung schon ab dem ersten Tag und nicht mehr per Telefon. Hausarzt Weyer sieht das kritisch.
Wenn diese neue Regelung jetzt kommt, dass ab dem ersten Tag ein Arzt besucht werden muss, heißt das, dass, ich schätze es mal so, 20% zusätzliche Patienten eben in die Praxen strömen, um eine Krankschreibung zu bekommen. Ja gut, das ist erstmal mehr Arbeit.
Der Kanzler will so runter von hohen Krankenständen in Deutschland. Er erklärt gestern in der ARD.
Wir kehren zu der Regelung zurück, die wir vor Corona hatten.
Und gleichzeitig ist es den Betrieben überlassen, auch andere Regelungen zu vereinbaren.
Die telefonische Krankschreibung wurde mit der Corona-Pandemie eingeführt. Die Krankschreibung ab dem ersten Tag hingegen wäre völlig neu. Unionsfraktionschef Spahn befürwortet die neuen Maßnahmen heute auch mit einem europaweiten Vergleich.
Wir haben mit die höchste Zahl an Krankheitstagen, etwa 18 Krankheitstage im Jahr pro Arbeitnehmer. Und diejenigen, die wirklich krank sind, die sollen natürlich auch zu Hause bleiben können. Aber die Frage stellt sich schon, ob die Deutschen so viel kränker sind tatsächlich als die anderen in Europa.
Nein, sagt der Hausärzteverband und verweist auf internationale Vergleichszahlen.
Wenn wir uns die Zahlen der OECD zum Beispiel anschauen, dann ist Deutschland bei der Krankheitszeit im Jahr bei 6,8%. Das ist oberes Mittelfeld. Da kann man sagen, ja, man will das verbessern. Das ist das eine Thema, aber es ist nicht ganz so katastrophal, wie es gerne dargestellt wird.
Auch die SPD zeigt sich skeptisch, etwa bei der Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege dafür, dass die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ursächlich für den Anstieg der Krankenstände ist.
Tja, sind wir durch soweit, oder?
Es stellen sich viele Fragen für Arztpraxen wie die von Michael Weyer, wie die neuen Regeln umgesetzt werden sollen oder ob künftig mehr Patienten die Praxis oder eine Videosprechstunde aufsuchen werden. Die soll, anders als die telefonische Krankschreibung, nämlich erlaubt bleiben.
Ja, mit diesem und all den anderen geplanten Schritten hofft die Koalition also vor allem die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und jetzt hat Bundesfinanzminister Klingbeil einen Entwurf für den Bundeshaushalt fürs kommende Jahr vorgelegt. Und darin steigt die Neuverschuldung auf 119 Milliarden Euro an. Und dazu jetzt Nicole Konert in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Nicole, warum gibt es zusätzliche neue Schulden?
Naja, liest man diesen Haushaltsentwurf, den der Finanzminister Klingbeil an seine Kollegen geschickt hat, dann merkt man, es läuft einfach nicht in Deutschland gerade. Ein Beispiel zu nennen, die hohe Arbeitslosigkeit führt dazu, dass die Bundesagentur für Arbeit mehr Geld braucht, 5,2 Milliarden. Der wirtschaftliche Aufschwung lässt eben auf sich warten, heißt auch weniger Geld in den Haushaltskassen, in den Bundeshaushalt. Und man merkt auch, die Verteidigungsausgaben, die steigen überproportional. Das alles führt eben auch zu mehr Schulden. Und zudem kommt auch noch, dass die Bundesregierung nicht so effizient sparen konnte, wie sie es sich eigentlich vorgenommen hat. Das heißt, der Finanzminister muss sogar noch an eine Rücklage, die er eigentlich verschonen wollte für die kommenden Jahre.
Tja, welche Reaktion gibt es dann schon auf solche Pläne?
Naja, mit den Oppositionspolitikern, mit denen ich gesprochen habe, die waren natürlich, die kritisieren diesen Haushaltsentwurf, sagen, okay, Wohngeld wird gekürzt, Elterngeld wird gekürzt, aber bei den Verteidigungsausgaben, das wird eben überproportional steigen. Das ist das eine. Das andere ist auch eine Kritik an Lars Klingbeil als Finanzminister, der an die Gelder des Klima- und Transformationsfonds gehen möchte. Das sind eigentlich Gelder für den Klimaschutz, die, so heißt es, sollen umgewidmet werden, die möchte er womöglich nehmen, um den Haushalt auch nochmal zu sanieren, um Löcher zu stopfen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Grünen das kritisieren und jetzt schon sagen, es ist Täuscherei, Trickserei, das Geld ist eigentlich für was anderes gedacht. Also es gibt schon sehr viel Gegenwind.
Nicole, danke für die Informationen nach Berlin. Und jetzt sehen Sie hier eine Tagesthemen-Premiere. Denn der Beitrag, der jetzt folgt, der kommt vom Nachwuchs. Wir haben nämlich die Redaktion der Schülerzeitung Unzensiert vom Schulzentrum Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern gefragt, welches Thema Sie denn in den Tagesthemen gerne senden würden, wenn Sie denn könnten. Und die klare Antwort, die lautete, mobil zu sein auf dem Land. Also ging's los. Thema entwickeln, Protagonisten und Fakten recherchieren, das Ganze dann drehen, schneiden und am Ende auch noch selber vertonen. Fachlich beraten von unseren NDR-Kollegen Johannes Koch und Maximilian Seib. Und hier jetzt also das Ergebnis des Experiments, wo Busse nicht fahren und der Führerschein teuer ist. Ein Beitrag von der Schülerzeitung Unzensiert.
Kurz vor 7 im kleinen Dorf Ragut in Westmecklenburg. Finley Heidinger muss los, ins 10 Kilometer entfernte Wittenburg zur Schule. Er ist 16 Jahre alt und auf den Bus angewiesen.
Wenn meine Eltern nicht zu Hause sind und ich den Bus verpasse, dann komme ich eigentlich gar nicht mehr zur Schule.
Der öffentliche Nahverkehr in Ragut ist eingeschränkt. Eine Bushaltestelle und 5 Busse pro Tag. Dazu ein paar Rufbusse, doch die sind nicht immer verfügbar.
wenn man abends von Partys nach Hause will oder so, es ist halt, man ist halt nicht mobil und ist halt entweder auf Freunde oder Eltern angewiesen, was relativ kritisch manchmal ist.
Eine halbe Stunde später. Gleicher Ort, gleicher Schulweg. Doch Moritz Reichelt hat einen entscheidenden Vorteil.
Es ist ein sehr großes Stück Freiheit, gerade auf dem Dorf jetzt hier. Weil jetzt ja, ich sag mal, es fahren bei uns 3 Busse am Tag. Nee, 5. 2 morgens, 3 nachmittags. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Schwerin möchte, zum Beispiel, komme ich halt so nicht hin. Da kann ich halt an der Stelle einfach mit dem Moped fahren.
Vor einem Jahr mit 15 hat Moritz seinen Rollerführerschein gemacht. Seitdem braucht er nur eine Viertelstunde bis zur Schule. Für Finlay undenkbar.
Pro Tour bin ich halt durchs Busfahren allein schon 1,5 Stunden ungefähr unterwegs mit Warten und allem drum und dran.
Ciao. Tschüss.
Finlay spart auf den Traktorführerschein. Damit könnte er auch Roller fahren. Die meisten seiner Klassenkameraden haben einen Rollerführerschein. Für viele ein finanzieller Kraftakt.
Ja, mir war es für die heutige Zeit noch relativ günstig. Relativ günstig. Ich habe jetzt 1,6 bezahlt.
Ich hatte 1,8, glaube ich.
Ja.
Das Moped wird hier zum Statussymbol.
Gerade auch, wenn man da selbst viel Arbeit reingesteckt hat. Weil, ich sag mal, ich glaube, die meisten Mopeds, die hier stehen, waren mal richtige Bruchbuden. Aber ich sag mal, Scheunenfunde, zugestaubt, verrostet, alles.
In der Pause. Hanna Gösch hat den Rollerführerschein noch vor sich. Gerade bereitet sie sich auf die Theorieprüfung vor. Die Kosten versucht sie selbst zu decken.
Wir sind 15, 16 und haben ja noch nicht so viel Geld, weil, ja, woher auch, vielleicht mal ein Minijob, aber dass er so teuer geworden ist, ich finde es einfach nicht mehr fair.
Richtig, jetzt ist vorbei und jetzt fahren wir rein. Erste Ausfahrt, linke, Schulterblick nach rechts. Sehr schön.
Ein paar Stunden später, Fahrstunde bei Andreas Vogt.
Und dann geht's erstmal geradeaus weiter, ja?
Hanna darf doch nicht fahren. Sie muss erst die Theorieprüfung bestehen. Damit sie weiß, was auf sie zukommt, darf sie heute einen anderen Schüler begleiten.
Man fährt nachher, komm mal bitte hier rüber, mit 40 km/h hier vorbei.
Ja.
Fährt ein Slalom sozusagen. Ja. Kann losgehen, ausweichen ohne abbremsen mit 40 km/h, ja?
Ich weiß nicht, wie das mit dem Anhalten und so ist. Das wird bestimmt erstmal in den ersten Fahrstunden schwierig werden, aber ich glaube, es wird möglich sein.
Fahrlehrer Vogt erkennt einen Trend. Immer mehr Jugendliche wollen den Rollerführerschein machen.
Ich wäre schon froh, wenn ich mein Kind in einen Bus setzen könnte, tatsächlich, wo er denn von A nach B kommt. Ne, weil ich finde, diese Ausbildungsklasse finde ich als sehr gefährlich, gerade in unserem ländlichen Bereich, ne, auf den Landstraßen. Wir hören das ständig, dass hier ein Unfall, da ein Unfall, auch mit Jugendlichen. Und das, ob das so richtig ist, wie es gerade ist, weiß ich nicht. Bezweifle ich.
Schulschluss für Moritz, Finlay und ihre Klassenkameraden.
Moritz, wir sehen uns nachher zum Treffen.
Moritz fährt direkt nach Hause. Finlay muss auf den Bus warten.
Das ist halt teilweise schon eine Zweiklassengesellschaft. Gerade wenn man nicht so in dem Moped-Thema mit drin ist, wenn man kein Zuhause stehen hat oder gar keinen Moped-Führerschein macht, dann ist man schon teilweise auch ein bisschen ausgegrenzt.
Bald will Finlay mit dem Führerschein beginnen. Traktor und Roller, auch um dazuzugehören. Für ihn ein großer Schritt in die Freiheit.
Ein Film der Schülerzeitung Unzensiert. Vielen Dank dafür und schöne Grüße nach Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern an dieser Stelle. Und hier jetzt weitere Nachrichten vom heutigen Tage mit dir, Romy.
Tausende Beschäftigte bei Mercedes-Benz haben gegen Sparpläne der Konzernspitze protestiert. In mehreren Werken organisierte die IG Metall Kundgebungen. Sie richten sich vor allem gegen den Plan, die Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche bei gleichem Lohn auf 40 Stunden zu verlängern. Damit will die Konzernspitze Mercedes wieder wettbewerbsfähiger machen. Die Ukraine kann auf neue milliardenschwere Militärhilfe hoffen. Beim NATO-Gipfel kommende Woche soll Kiew eine Zusage über insgesamt 140 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr erhalten. Das geht aus einem Entwurf für die Gipfelerklärung hervor, über die mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Mehr als eine Woche nach dem Erdbeben in Venezuela haben die Helfer wenig Hoffnung, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf etwa 2600.
Katastrophengebiet La Guaira. Bestatter Markus Meichle und seine Kollegen aus Deutschland helfen Venezolanern, Tote aus dem Schutt zu bergen. Die Deutschen bringen Material und spenden Trost.
Ich denke, dass es eine Menschlichkeit ist, wichtig ist, anderen Menschen, die wohl in Not sind, einfach zu helfen.
Oft müssen die Angehörigen selbst anpacken, eine extreme Belastung. Und immer noch fehlt Ausrüstung, die Arbeit geht nur langsam voran. In einer Lagerstelle reihen die Behörden zahlreiche Tote auf, teils ohne Leichensäcke. Kalk soll die Seuchengefahr eindämmen. Retter sagen, dass die Todeszahlen noch dramatisch steigen werden. Das Beben zeige die Schwäche des Staats. Das Gesundheitssystem war bereits zusammengebrochen. Die Strom- und Wasserversorgung funktionierten nicht richtig. Angesichts der Katastrophe hatte die Regierung überhaupt keine Kapazität, angemessen zu handeln. Übergangspräsidentin Rodriguez unter Druck widerspricht heftig. Sie habe sofort tausende Soldaten entsendet. Venezuela und Internationaler Währungsfonds richten nun einen Hilfsfonds von 200 Millionen US-Dollar ein.
In den USA steht ein besonderes Wochenende vor der Tür, denn morgen jährt sich zum 250. Mal der Tag, an dem die Gründerväter die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten, mit der die damaligen Kolonien sich von der englischen Krone lossagten. Die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika. Anlässlich des 100. Jubiläums schenkte Frankreich ja dem Land Sie hier, die Freiheitsstatue, die im Hafen von New York steht. Und Freiheit ist auch das Thema der Feierlichkeiten zum Vierteljahrtausendjubiläum jetzt. Aber während in der Hauptstadt Washington ein Karneval der US-Kulturen für Stimmung sorgt, ist anderen gar nicht so sehr zum Feiern zumute, wie Sarah Schmidt berichtet.
America, here he comes. Are you ready? Let's do it!
Sie sind eines der Symbole der USA. Cowboys. Und deshalb sind Rodeos schon seit über einer Woche eine Attraktion in der US-Hauptstadt Washington. Es ist eine Art Volksfest, das die Trump-Regierung hat organisieren lassen, um zu feiern, was die USA ausmache.
Alles von harter Arbeit bis Freiheit, Familie.
Unser Barbecue. Niemand macht Hamburger wie wir.
Man ist frei zu machen, was man will. Man darf demonstrieren. Das ist in der Verfassung verankert.
Das Rodeo zu Ehren der Pioniere, der Träumer, die sich in Richtung Westen aufmachten, so heißt es aus den Lautsprechern. Der Weg der Siedler führte auch durch North Dakota im Norden der USA. Dass diese Trommeln geschlagen werden, die Schellen an den Gewändern beim Tanzen öffentlich erklingen, ist für Trey Little Sky und seine Frau Josie keine Selbstverständlichkeit.
Wir können uns glücklich schätzen, dass es das heute noch gibt. Es gab eine Zeit, in der das alles verboten war. Wir wurden ins Gefängnis geworfen oder getötet.
Wir, damit meint er die Vorfahren. Für die Native Americans ist die Eroberung des Wilden Westens durch weiße Siedler ein historisches Trauma. Massaker, erzwungene Umsiedlungen in Reservate, das Verbot, Religion und Kultur so auszuleben. Ein Leben in zwei Welten, so empfindet Josie es noch heute. Fühlt sie sich als Amerikanerin?
Ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht. Das war schon immer unser Land. Wir waren schon immer hier.
Auch Corey Spotted Bear erlebt die Auswirkungen, die die Verfolgung der Native Americans hatte, bis heute.
Wie passt man sich an? Wie macht man weiter? Das trägt auch unsere Generation noch in sich. Das Leben meiner Mutter und meines Vaters war vom Alkoholismus geprägt.
Diese Bisons sind seine Art, seine Kultur zu retten. Früher streiften Millionen von ihnen durch die Prärie. Um den Stämmen die Lebensgrundlage zu entziehen, schossen sogar Soldaten der US Army die Tiere. Spotted Bear arbeitet an einem Wiederansiedlungsprojekt im Reservat. Den Unabhängigkeitstag wird er nicht feiern.
Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mich für die freue, die feiern wollen. Großartig, das ist schön für sie. Ich fühle mich nicht wirklich einbezogen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dazugehören. Das ist nicht schlimm. So war es eben schon immer.
E pluribus unum, das ist das Motto der USA. Es meint, aus vielen eine Nation. 250 Jahre nach Beginn der Unabhängigkeit gilt es nicht für alle.
Ja, aber nicht nur Cowboys, die indigenen Völker und uralte Konflikte gehören zu den USA, sondern auch Popkultur, die weltweit Maßstäbe setzt. Etwa mit ihr, Taylor Swift. Längst ist sie mehr als nur eine Sängerin, die Chartrekorde der Beatles bricht. Die mittlerweile reichste Musikerin der Welt ist ein globales Phänomen mit einer ganzen Swiftie-Bewegung. Und sie macht auch politisch Schlagzeilen, etwa wenn sie Wahlempfehlungen gegen Donald Trump ausspricht. Doch als wäre das alles nicht genug, ist auch ihr Verlobter ein Megastar. Footballspieler Travis Kelce. Und wenn so ein Paar heiratet, dann ist das nicht nur eine Märchenhochzeit, sondern kann nur ein Event der Superlative werden. Aus New York, Marion Schmickler.
38 Grad im Schatten am Madison Square Garden. Aber das kann Jake Epstein nicht erschüttern. Der YouTuber hat sich vorgenommen, 100.000 Mal Taylor Swift zu sagen heute. Am Nachmittag hat er schon 26.000 auf der Uhr. Bei jedem Auftritt skandieren die Leute: Taylor. Das ist mein Beitrag, sie zu feiern. Ich freue mich so, dass sie die Liebe ihres Lebens gefunden hat und die beiden so glücklich miteinander sind. Und das in der Stadt, die sie so sehr liebt. Sie gibt den Menschen Hoffnung, die noch nach Liebe suchen. Ich finde, das ist der perfekte Ort für die Feier. Auch wenn viele überrascht waren, das Stadion steht doch für das, was sie ist, was Travis ist. Schon die Ankündigung der Verlobung, ein Ereignis. Millionenfach wird sie geliked. Taylor Swift, die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten. Sie vereint das sonst so gespaltene Amerika wie kaum ein anderer Star. Travis Kelce, Star in einer der amerikanischsten Sportarten, Football. Dreimal hat er mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen. Der Popstar und das Sportidol. Seit fast 3 Jahren ein Paar. Das ist ein großer Moment für Amerika und für New York. Wenn zwei große Celebrities heiraten, dann verdoppelt sich die Begeisterung immer. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das auch für Taylor Swift gelten könnte. Dachte, das braucht sie nicht. Aber Travis hat's geschafft. Zusammen haben sie noch mehr Power. Der Madison Square Garden. Viel Beton, keine Fenster, von außen so gar nicht romantisch. Drinnen soll's ein Schloss geben mit einer riesigen weißen Treppe. Alles perfekt abgeschirmt, wenn die Stars kommen, Vorhang zu. Keine Chance für Paparazzi. Ich berichte live vom Madison Square Garden. Mickey Blanks mehr als 5 Millionen Follower warten gespannt auf die Bilder von der Hochzeit des Jahres. Doch das kann dauern, sagt die Influencerin. Ich glaube, Taylor Swift will die volle Kontrolle haben über alle Bilder aus dem Madison Square Garden. Deshalb wird sie wohl diejenige sein, die entscheidet, welche Fotos veröffentlicht werden. Da wird nicht viel rauskommen. 1000 Gäste sollen hier heute Abend ein rauschendes Fest feiern. Es sollen Hollywood-Größen dabei sein wie Emma Stone, Musiker auftreten wie Ed Sheeran. Und die Fans hoffen, dass die Braut sie auch an ihrem großen Tag nicht vergisst.
Ja, in den USA steht also ein Feierwochenende an, hier bei uns ein etwas kühleres hoffentlich als das vergangene, oder Carsten?
Definitiv als das vergangene. Es wird kühler sein, aber das gilt vor allem in Deutschland für den Norden und für den Osten. Im Südwesten sieht das Wetter hingegen etwas anders aus. Schauen wir zunächst mal auf den Trend, den 15-Tage-Trend für Magdeburg. Und da sehen wir, dass wir in den nächsten Tagen hier im Temperaturbereich zwischen 22 und 24 Grad weitermachen, mindestens bis zum Mittwoch. Erst in der nächsten Woche, in der zweiten Wochenhälfte, könnte es, und das zeigen ziemlich viele Wettermodelle, dann auch dort wärmer werden. Und wir könnten erneut aus Südwesten Europas heiße Luft bekommen mit Temperaturen von 30 Grad oder mehr. Das wird sich in den nächsten Tagen genauer herauskristallisieren. Aber zunächst liegen wir in diesem Einzugsbereich von Tiefdruckgebieten mit Wolken, mit Regenschauern und Gewittern, die vor allem in den Norden und in den Osten ziehen, während es im Südwesten Deutschlands weitestgehend trocken bleiben wird in den nächsten Tagen. Heute Nacht nähern sich von der Nordsee dichtere Wolken Richtung Niedersachsen, Bremen, Hamburg, nördliches NRW. Das ist eine Warmfront und morgen Vormittag fällt dann aus diesen Wolken auch Regen. Und dieses Regengebiet schiebt sich morgen im Verlauf des Tages langsam von West nach Ost über die norddeutsche Tiefebene hinweg. Am sonnigsten bleibt es den ganzen Tag im Südwesten. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Nachts nicht so, 8 bis 16 Grad die Tiefstwerte, aber tagsüber sehen wir es. Unter diesen Regenwolken im Norden, dort wo es regnet, nur maximal 18 bis 20 Grad. Drumherum, wenn es trocken ist, 21 bis 24 Grad. Also auch eher niedrige Temperaturen für den Sommer. Im Südwesten hingegen 27 bis 30 Grad. Und mit dieser Zweiteilung machen wir auch am Sonntag und Montag weiter. Schauer und Gewitter in der Nordosthälfte, mehr Sonnenschein im Südwesten, im Nordosten 20 bis 24, im Südwesten bis zu 31 Grad.
Carsten, vielen Dank für diese zweigeteilten Wetteraussichten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen am heutigen Freitagabend.
Hier im Ersten folgt jetzt ein Borowski-Tatort.
Und morgen Abend sind wir dann wieder da für Sie um 21.45 Uhr. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Und ein schönes Wochenende.
Und bleiben Sie zuversichtlich.